Ja, Jesus, wir preisen dich für deine Gegenwart jetzt und dass wir dein Wort jetzt aufnehmen dürfen in unsere Herzen und es bewegen dürfen. Danke, dass du Markus segnest und bevollmächtigst und stärkst. Und danke, dass du unsere Herzen bereit machst, auch meines, dein Wort ja so aufzunehmen und vor allem dann auch weiterzugeben. Danke vielmal. Amen.
Amen. Danke. Guten Morgen miteinander. Wir gehen gegen Weihnachten zu. Und das ist so die Gelegenheit, dass man über Weihnachten predigen kann, ohne dass man Leute vor den Kopf stoßt. Weil so an Weihnachten haben wir so weihevolle Gefühle. Wir verbinden das mit Kerzen und vielleicht Tannenbaum, mit Geschenken und so weiter. Und wenn man dann eine Botschaft hält, die Weihnachten etwas auf den Kopf stellt, dann schätzen das die Leute nicht. Aber jetzt ist ja noch nicht Weihnachten. Deshalb darf ich doch Weihnachten etwas auf den Kopf stellen. Und zwar geht es um Josef, der Mann von Maria. Die Frage ist Josef eine Enttäuschung oder ein Vorbild? Wir fangen an. Entschuldigung. Wenn es um den Heiligen Geist geht, ist Josef eine Enttäuschung. Eigentlich ist Weihnacht eine Explosion des Heiligen Geistes. Im Lukas-Evangelium kommt das Wort Geist im Sinne von Gottes Geist in 18 Versen vor. Kapitel 1 bis 4, 14 Mal, 5 bis 12, 4 Mal, 13 bis 24, 0 Mal. Es ist eine Explosion. Wow. Und Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat, hat auch die Apostelgeschichte geschrieben. Dort haben wir übrigens eigentlich das gleiche Muster. 1 bis 12, 38 Mal Erwähnungen in Bibelversen von der Apostelgeschichte über den Heiligen Geist und 13 bis 28 dann noch 17 Mal. Diese Explosion des Heiligen Geistes an Weihnachten, da muss schon etwas dran sein. Schauen wir uns mal den Zacharias an. Zacharias, Vater von Johannes dem Täufer, der ja der Vorläufer von Jesus Christus war, der hat ein Zeichen bekommen, dass seine Frau, die auch schon alt war, ein Kind gebären wird. Das hat er eigentlich fast nicht glauben können. Und das Zeichen war, dass er stumm wurde bis zur Geburt. Bei der Geburt wurde er, oder nach der Geburt, wurde dann erfüllt mit dem Heiligen Geist und hat geweissagt. Elisabeth, die Frau von Zacharias, Mutter von Johannes dem Täufer, wurde schon als Schwangere mit dem Heiligen Geist erfüllt, weissagte. Das war, als Maria, ihre Verwandte, zu ihr kam. Maria war da gerade erst schwanger und Elisabeth war im sechsten Monat. Und da hat ihr Kind gehüpft im Bauch. Und eigentlich, wenn man den griechischen Urtext anschaut, könnte man das, was dann so schön steht und rief mit lauter Stimme, über Elisabeth könnte man eigentlich übersetzen, schrie mit lautem Geschrei. Aber das klingt nicht so würdig, oder? Aber wirklich, das steht eigentlich, schrie mit lautem Geschrei. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Ja, von wo hat die das gewusst? Das ist Prophetie. Explosion des Heiligen Geistes. Johannes der Täufer im Mutterleib, der wurde schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ist meines Wissens der einzige Mensch, der das erlebt hat. Und in diesem Mutterleib hat er manifestiert. Nämlich als eben Maria mit dem frisch gezeugten Jesus, weiß nicht, vielleicht ein paar Wochen, vielleicht auch nur ein paar Tage, zu Elisabeth kommt, da hat offensichtlich Johannes der Täufer im Bauch von Elisabeth, ich habe da jetzt keine Erfahrung, aber meine Frau, hat gespürt, wow, dieser Johannes spürt, dass da sein Herr kommt. Und dann hat es geschüttelt. Wow. Dieses Wort hüpfen vor Freude kommt übrigens nur im Lukas-Evangelium vor, nur dreimal, zweimal eben bei dieser Begebenheit. Und das dritte Mal will ich ganz kurz einfach schnell erwähnen, geht da um Verfolgung. Und wenn wir verfolgt werden, sagt Jesus, freut euch an jenem Tag und hüpft, ist das gleiche Wort. Heißt eigentlich, wenn man das Lukas-Evangelium als Ganzes sieht, Geist erfüllt Freude manifestieren in der Verfolgung. Weil unser Lohn groß ist im Himmel. Halleluja. Halleluja. Dann kommen wir natürlich zu Maria. Der Heilige Geist kommt über Maria. Die Kraft des Höchsten überschattet sie. Deshalb wurde sie dann schwanger. Und sie bekommt ein Zeichen, dass nämlich ihre Verwandte Elisabeth im sechsten Monat schwanger ist. Sie wird eben schwanger vom Heiligen Geist und als sie da bei Elisabeth ist und eben Elisabeth da so manifestiert und das Kind in ihr, da ruft auch Maria, nein, nicht ruft, aber sie weissagt. Genau. Dann kommen wir zu Simeon. Da ist Jesus bereits geboren. Da gehen sie mit diesem Baby Jesus in den Tempel, um ihn dort darzubringen und auch das Opfer für die Mutter darzubringen. Und auf Simeon war der Heilige Geist. Er hatte eine Zusage vom Heiligen Geist, dass er den Messias sehen werde zu seiner Lebzeit. Ich finde das alles sehr interessant, was diese Menschen da erleben. Ich bin nämlich überzeugt, wenn die das bei der ersten Ankunft von Jesus Christus erlebt haben, dann sollten wir in unseren Reihen Menschen haben, die Ähnliches erleben. Dann kam er, geführt durch den Geist, in den Tempel der Simeon, nahm Jesus in seine Arme, lobte Gott und weissagte, prophezeite über ihn. Dann segnete er die Eltern und weissagt über Maria. Explosion des Heiligen Geistes. Dann ist Hanna, die ist immer im Tempel, eine Witwe, eine Prophetin, die Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen diente. Auch die hat dann Gott gelobt und Zeugnis gegeben, dass eben der Messias geboren worden ist. Und jetzt kommen wir zu Josef. Das ist nichts. Kein Wort. Josef und der Heilige Geist? Fehlanzeige. Wenn es um den Heiligen Geist geht, ist Josef eine Enttäuschung. Wenn es um das Geschlechtsregister geht, ist Josef als Vater von Jesus eine Peinlichkeit. Es gibt zwei Geschlechtsregister von Jesus. Das eine steht im Matthäus-Evangelium, das andere im Lukas-Evangelium. Und die zwei weichen voneinander ab. Das kann durch das mosaische Erbrecht, Schwagerehe, Erbtochter erklärt werden. Habe ich gefragt, ob ich das in der Predigt erklären soll. Habe ich gedacht, wenn ich mit dem anfange, werde ich nie fertig. Seit der Reformation setzt sich mehr und mehr die Meinung durch, dass Lukas eigentlich das Geschlechtsregister von Maria wiedergibt. Da komme ich nochmals dazu. Die Abweichungen, Der Geschlechtsregister sind ein Beleg, dass die Bibel in späteren Jahrhunderten nicht verfälscht wurde, wie das Land auf und Land ab behauptet wird. Weil man diese Peinlichkeit sonst sicher eliminiert hätte, ist doch logisch. Aber nein, das lässt man so stehen, über all die Jahrhunderte hinweg. Ist für mich ein klarer Beweis, wie genau das die Bibel eben weitergegeben wurde. Und das hat sich in der Wissenschaft noch, also die sogenannte Textkritik, das hat nichts mit Kritik am Glauben zu tun, sondern ist eine Wissenschaft über die Urtexte der Bibel, bestätigt das noch und nöcher, wie genau die Bibel ist. Es gibt kein einziges Buch auf diesem Planeten Erde von der Antike, das es mit der Bibel aufnehmen könnte. Und wirklich, das sind riesige Differenzen von der Qualität. Die Bibel steht weit ab in ihrer Unverfälschtheit. Wenn man diese zwei Geschlechtsregister anschaut, dann stimmen sie so überein, von Adam nach Noah, von Noah nach Abraham, vom Abraham zum König David. Und dann geht eben Matthäus diesen Weg und Lukas geht eben diesen Weg. Nur steht im Lukas-Evangelium eben nicht Maria, hier in Englisch, sondern Josef. Aber Lukas schreibt als so Überschrift, so fängt er sein Geschlechtsregister an. Und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat und war, wie man meinte, ein Sohn des Josef, des Eli und so weiter. Der Ausdruck, wie man meinte, bezieht sich sicher auf die Jungfrauengeburt, kann jedoch auch als Hinweis verstanden werden, dass Lukas das Geschlechtsregister von Maria wiedergibt. Als Frau konnte sie aber nicht als Stammhalter gelten. Das war kulturell unmöglich. Weshalb Josef erwähnt wird. Josef enttäuscht. Wenn es um den Heiligen Geist geht, ist Josef eine Enttäuschung. Wenn es um das Geschlechtsregister geht, ist Josef eine Peinlichkeit. Josef enttäuscht und musste mehrere Enttäuschungen hinnehmen. Er ist mit einer jungen, gläubigen Frau verlobt, die aber nach einem dreimonatigen Besuch bei einer Verwandten, der Elisabeth, im dritten Monat schwanger zurückkommt. Hoppla! Das ist nicht das Kind von ihm. Er bekommt als Vater, in Anführungs- und Schlusszeichen, von Jesus einen riesigen Schatz von Sterndeutern, Gold, Weihrauch, Myrrhe, welcher sich aber als zweckbestimmte Spende von Gott für die Reise und den Aufenthalt in Ägypten erweist. Da ging sicher vieles flöte, was er da bekommen hat für Jesus. Er versteht sich als Vater des sündlosen Jesus. Jesus versteht sich aber nicht als sein Sohn. Und hier haben wir diese Enttäuschung. Wenn es um den Heiligen Geist geht, ist Josef eine Enttäuschung. Wenn es um das Geschlechtsregister geht, ist Josef eine Peinlichkeit. Josef enttäuscht und musste mehrere Enttäuschungen hinnehmen. Und ich kann Josef nachempfinden. Ich kenne dieses Gefühl. Wenn man das Gefühl hat, bei mir funktioniert es nicht. Aber es gibt noch eine andere Sicht. Matthäus offenbart eine andere Sicht auf das Leben von Josef. Josefs Leben hat heilsgeschichtliche Bedeutung. Josefs Glaubensleben ist vorbildlich. Heilsgeschichtliche Bedeutung, weil wie der alttestamentliche Josef. Ich kenne vielleicht die Josefsgeschichte im Alten Testament, eine sehr schöne Geschichte. Hatte auch der neutestamentliche Josef die göttliche Gabe, Träume von Gott zu bekommen und diese richtig zu deuten. Und das hat dieser jungen Familie, also Maria und Josef, das Leben gerettet. Jesus das Leben gerettet. Wie der alttestamentliche Josef führt auch der neutestamentliche Josef den Sohn Gottes nach Ägypten, wo Jesus den Faden von Israels Berufung wieder aufnimmt. Das muss ich ganz kurz erklären. Denn Matthäus schreibt, und er, Josef, war dort in Ägypten bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, der spricht. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Hier ist Jesus gemeint. Aber eigentlich ist das ein Zitat aus dem Alten Testament. Und da steht zum Beispiel in 2. Mose 4, 22 bis 23, da sagt Gott zum Mose, und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Aber Israel, müssen wir ganz ehrlich sagen, hat in dieser Sohnschaft versagt. Wie wir alle versagt haben. Und jetzt ist Jesus also nach Ägypten gegangen, hat diese Berufung aufgenommen, erstgeborener Sohn Gottes, der Gott dient und hat gedient bis zum Tod am Kreuz, auf dass wir auch Söhne und Töchter Gottes werden können, um Gott zu dienen. Das steht in 1. Petrus 2, 9. Ihr aber, sagt Petrus zu den Christen, oder schreibt besser gesagt, seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit, sprich aus deinem Ägypten. Mein Ägypten sieht natürlich anders aus. Mein Ägypten war so, dass ich einen Vater hatte, der jetzt verstorben ist, leider, aber einen Vater hatte, der Playboy war, als ich zum Glauben fand. Und mein Stiefvater war überzeugter Atheist. Und als ich das mit dem Heiligen Geist erleben wollte, da war 3 Jahre lang einfach nur Leerschlag. Das alles hat mich geprägt. Um jetzt Gott zu dienen, was hat dich geprägt? Gott ruft dich aus dem Ägypten heraus. Er ruft dich aus deinen Schwierigkeiten heraus. Und das ist eine Berufung. Mit dem, womit er dir hilft, sollst du nachher anderen Menschen helfen. Und hat uns berufen in sein wunderbares Licht, damit ihr seine machtvollen Taten verkündigt. Mit Taten, mit unserem Charakter und mit Worten. Josefs Glaubensleben ist vorbildlich. Es steht über ihn im Matthäusevangelium, er war gerecht. Lebte demnach nach Gottes Wort. Es steht in Matthäus, er wollte Maria nicht öffentlich bloßstellen, als er realisierte, die ist unehelich schwanger. Die kommt von Elisabeth zurück im 3. Monat. Nach geltendem mosaischem Recht war eine Verlobung genauso fest wie eine Heirat. in Bezug auf Fremdgehen. Also wenn eine Verlobte fremdgegangen ist, zur Zeit vom Gesetz Mose, also Zeit, ja, zum alten, Zeit vom Alten Testament, dann musste sie getötet werden. Genau wie eine Verheiratete. Aber zu dieser Zeit, als Josef gelebt hat, da durften die Juden keine Hinrichtungen machen. Das war den Römern vorbehalten. Aber was die Juden machen konnten, sie konnten öffentlich bloßstellen, an den Pranger stellen, bedeutet das. Und Josef wollte das nicht. Er hörte auf sein Gewissen und wollte, dass heimlich steht, aber eigentlich ist wahrscheinlich eher gemeint privat, über die Bühne bringen. Er hat auf sein Gewissen gehört. Und Josef, als er dann von Ägypten zurück nach Israel kam, fürchtete er sich bei seiner Rückkehr in Judäa, weil Archelaus, ein Sohn des Herodes, dort regierte. Aber er ließ sich in seiner Entscheidung, wo er sich niederlassen sollte, nicht von seiner Angst steuern oder dirigieren, sondern von Gott führen. Wow. Ich glaube, wir alle kennen Angst. Und wir wissen, wie Angst treibt. Es braucht Glauben, diesem Getriebensein von der Angst standzuhalten, vor Gott hinzustehen und auf sein Wort zu warten. Wohin willst du mich führen? Ja, so haben wir so einen roten Bereich im Leben von Josef, wo wir sagen können, meine Güte, das will ich dann wirklich nicht. Enttäuschung, Enttäuschung, Enttäuschung. Und wir haben einen grünen Bereich, wo wir nur sagen können, wow, Chapeau. Unglaublich. Dieser Josef. Was wäre wohl geschehen, wenn sich Josef mit den anderen Weihnachtspersonen, sprich Zachäus, Elisabeth, Johannes der Täufer, Maria, Simeon, Hanna, verglichen hätte? Er wäre vielleicht frustriert und entmutigt gewesen. Er wäre sich vielleicht als ein totaler Loser vorgekommen. Und wenn man frustriert und entmutigt ist, dann möchte man am liebsten aufgeben. Wenn man frustriert und entmutigt ist, dann schaut man nicht auf das, was Gott einem geschenkt hat, um es einzusetzen, sondern dann vergräbt man, was man von Gott geschenkt bekommen hat und geht leer aus. Was geschieht mit uns, wenn wir unsere Geistesgaben mit denen von anderen Christen vergleichen? Was geschieht mit dir, wenn du andere Christen anschaust und siehst, was die haben, was die einsetzen können? Hast du es auch schon mal erlebt, dass du gedacht hast, wow, der bringt's, die bringt's und ich? Und vielleicht schreist du in solchen Momenten zu Gott, ich will das auch! Und vielleicht hörst du dann Gott nicht mit seiner feinen Stimme, aber ich hab dich doch beschenkt. Nur sieht dein Geschenk vielleicht anders aus. Darum frage ich dich, macht Vergleich wirklich Sinn? Gott ist ein Gott der Vielfalt. 1. Korinther 12, 4 bis 6. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott. Merkst du, hier ist der ganze dreieinige Gott. Wenn der dreieinige Gott in der Vielfalt Einheit lebt, ist doch nur logisch, dass er die Menschen vielfältig macht und erwartet, dass wir in dieser Vielfalt Einheit wagen, leben. Gott wirkt alles in allen. Der dreieinige Gott manifestiert sich in Vielfalt. Wichtig ist, dass wir in Einfalt auf die Bibel vertrauen. Am richtigen Ort Vielfalt, am richtigen Ort Einfalt. Und dann empfehle ich Josefs Glaubensleben als ein gutes Vorbild zu nehmen. Halte dich an das Wort Gottes, die Bibel. Dann wird Gott sich dir noch weiter offenbaren, gemäß der Bibel. Halte dich an die Stimme des Gewissens, höre auf sie. Und lass dich nicht von der Angst treiben, sondern habe den Mut, vor Gott hinzustehen, einzuhalten und ihn zu fragen, wohin willst du mich führen? Ich möchte jetzt einen zweifachen Aufruf machen, sozusagen eine Welle. Eine erste Welle und dann eine zweite Welle. Die erste Welle ist an die gerichtet, die erkennen, hey, dieses Vergleichen, das macht wirklich eigentlich keinen Sinn. Ich bin auch in diese Falle getappt. Ich vergleiche mich mit anderen Christen und habe das Gefühl, ich habe nichts. Und sehe diese andere Perspektive nicht. Und ich entscheide mich heute, nein, ich vergleiche nicht mehr, sondern ich schaue jetzt mal auf das, was Gott mir geschenkt hat, um damit zu arbeiten. Wenn das bei dir der Fall ist, dann bitte ich dich, steh auf. Und indem du aufstehst, sagst du, hey, ist mir egal, wenn die links und rechts nicht aufstehen. Das ist völlig okay. Ich stehe für mich vor Gott. Ich wage es, den Weg zu gehen, den Gott mir weist. Auch wenn ich links und rechts vielleicht anderes sehe, das mich neidisch machen könnte. Ich will mich auf das fokussieren, was Gott mir schenkt. Und wir beten jetzt für euch. Wir, die wir sitzen, beten einfach mit. Herr Jesus, wir sagen dir Danke für alle, die jetzt aufgestanden sind. Danke, dass sie es wagen, loszulassen. Dieses Vergleichen loszulassen. Dass sie es wagen, zu erkennen, dass du die Vielfalt bist, der dreieinige Gott. Und dass sie es wagen, zu glauben, dass sie beschenkt worden sind von dir, Herr Jesus, durch den Heiligen Geist. Und wir segnen diese Personen, dass sie ihr eines Talent, wenn es denn nur eines ist, erkennen. Um dieses eine Talent zu deiner Ehre einzusetzen. Wir segnen euch im Namen von Jesus Christus. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Wir kommen zur zweiten Welle. Vielleicht haben wir Menschen unter uns, die sich sagen, was nach dem Wort Gottes leben? Nach der Bibel leben? Habe ich noch nie gehört. Man kann doch nicht nach einem 2000-jährigen Buch leben. Und vielleicht hast du doch jetzt in deinem Herzen realisiert, irgendetwas Warmes klopft bei dir an. Ich darf dir sagen, das ist Jesus, der durch den Heiligen Geist bei dir anklopft und sagt, hey, ich will in dein Herz kommen. Und wenn du so Jesus einfach aufnehmen willst, das ist deine Stunde. Vielleicht haben wir Menschen unter uns, die das gemacht haben, die nach der Bibel leben, aber die realisieren, die Stimme meines Gewissens. Mit dem Gewissen bin ich schon eine ganze Zeit lang am Argumentieren. Ich bitte dich im Namen von Jesus Christus, lass dieses Argumentieren. Es hat keinen Sinn. Dein Gewissen ist die naturgegebene, gottgegebene Stimme Gottes in deinem Herzen. Nimm sie ernst. Und wenn du diese Stimme bei Gott zur Ruhe bringen willst, dann habe ich dann für dich auch etwas, was du tun kannst. Und dann haben wir vielleicht Personen, die sagen, ja, Angst. Ja, ich werde von Angst getrieben. Da habe ich für dich auch eine Herausforderung. Also die Ersten, die Jesus in ihr Herz aufnehmen wollen, die spüren, Jesus klopft an. Vielleicht weißt du ja gar nicht, dass es Jesus ist, aber du spürst, da ist etwas in deinem Herzen, das du bis jetzt nicht gekannt hast. Dann fordere ich dich auf, steh auf. Wunderbar. Wir beten auch für euch. Herr Jesus, wir sagen dir Danke, dass du in den Herzen dieser Menschen anklopfst. Du hast für sie alles hingegeben. Du bist am Kreuz für ihre Schuld gestorben, wie du für unsere auch gestorben bist. Und jetzt willst du in ihr Herz gehen und ein Fest in ihrem Herz feiern. Wir segnen diese Menschen, dass sie nach dem Gottesdienst dann so, ja, nach vorne kommen können und ihr Leben dir übergeben dürfen. Wir bitten dich, dass du das in ihnen wach hältst, dass sie auch nach dem Gottesdienst diesen Mut haben und ihr Leben einfach in deine Hände legen. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen und ich bitte euch, dass ihr nach dem Gottesdienst hier nach vorne kommt. Wir werden euch einfach ein Gebet zeigen, da haben wir ein Team, wie man das Leben so in die Hände von Jesus legen kann. Und da wollen wir uns auch Zeit nehmen für euch. Dann die zweite Gruppe. Wenn du spürst, dass dein Gewissen, dass du das zur Ruhe bringen willst bei Gott, dann bitte ich dich nachher, dass du nach vorne kommst, und zwar hier, nach vorne kommst, hier niederkniest und einfach das Jesus bekennst. Und wenn du hier niederkniest, dann ist das für das Team das Zeichen, dass hier jemand vor Gott etwas bekennen will und da können wir dir helfen, damit du das, damit du ein Mensch hast, der dann Zeuge ist, damit du das vor einem Menschen machen kannst. Und wenn andere das Gefühl haben, ich werde von der Angst getrieben und ich entscheide mich jetzt vor Gott hinzustehen und auf seine Stimme zu hören, dann bitte ich dich, dass du einfach, sagen wir einfach aufstehst und dort stehen bleibst und auf Gott hörst. Und die erste Gruppe bitte ich, dass ihr dann nachher nach vorne kommt hier. Wir machen ein kleines Chaos. Das seid ihr euch gewohnt, das ist kein Problem. Das war als Kompliment gemeint. Ein heiliges Chaos. Jetzt bitte ich euch alle aufzustehen. Nachher setzen wir uns wieder und diejenigen, die von der Angst getrieben werden, bitte bleibt einfach stehen an eurem Platz. Nehmt euch die Zeit, vor Gott stehen zu bleiben. Oder gibt es einen besseren Ort für diejenigen, die Angst haben? Ja, nein, machen wir so. Okay, wir kriegen das schon irgendwie hin. Herr Jesus, jetzt übergeben wir diesen Gottesdienst weiterhin der Leitung deines Heiligen Geistes, deines Stellvertreters auf dieser Erde, den wir nicht sehen können, aber den wir wahrnehmen in unserem Herzen. Wir sagen dir Danke, dass du da bist und dass du uns alle segnest. Wir sagen dir Danke, dass du mit uns dran bleibst und danke, dass wir einfach so vorwärts gehen dürfen mit dir. Amen.